بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir sind in einer weiteren Folge unseres Online-Unterrichts. Kurz, jetzt wir haben die zweite Hälfte von Schaban begonnen. Und inshallah war die letzte Nacht eine gute Nacht für uns alle und für die Muslime. Inshallah war es eine Nacht von Reinigung und von Erneuerung in unserem Bund mit Allah subhanahu wa ta'ala und Erneuerung in unserem Weg zu ihm, auch dem Weg zu Ramadan. Und in Wirklichkeit, es gibt heutzutage viele Diskussionen über Gelegenheiten, so wie diese, die 15. Nacht von Schaban und andere, 27. Rajab und so weiter, ob das Anlässe sind für uns, uns besonders zu Allah subhanahu wa ta'ala zu wenden, besonders viel Dua zu machen, besonders viel zu beten und so weiter. Und wir haben heute eine ganze riesige Welle von Zweifeln, von Einwänden, von Leuten, die uns sagen, Hadithe sind schwach und Hadithe sind nicht richtig und man soll das nicht machen und so weiter. Und in Wirklichkeit ist es so, dass diese Anlässe für uns willkommene Anlässe sind, von denen wir sagen, wenn wir auf Nummer sicher gehen wollen, dann verwenden wir diese Anlässe, um uns aus unserer negativen Routine zu bringen und uns wieder zu erinnern. Und jemand, der am Ertrinken ist, hält sich an jedem Strohhalm fest. Jemand, der am Ertrinken ist, hält sich an jede Hand fest, die ihm geboten wird, egal wie schwach sie ist. Und wir sind Menschen, die eigentlich am Ertrinken sind. Und jeder Anlass, der kommt und jeder Anlass, der uns geboten wird, sollte ein Anlass für uns sein, uns festzuhalten. Und wenn wir schauen, was Muslime, die entsprechend dieser schwachen Hadithe handeln, was sie in diesen Nächten machen, man fastet. Ist was Schlechtes daran zu fasten? Spricht irgendwas dagegen, am 15. Schaban zu fasten? Nein. Ist was Schlechtes dabei, in dieser Nacht aufzustehen und zu beten? Nein. Ist es was Schlechtes, in dieser Nacht Dua zu machen? Nein. Ist es was Schlechtes, in dieser Nacht wieder einfach eine Erneuerung zu machen und eine Vergebung breit werden zu lassen in seinem Herzen und so weiter? All das sind gute Dinge. Ob jetzt der Hadith stark oder schwach ist, ist völlig uninteressant. Ja, die Hadithe, die meisten Hadithe dazu sind relativ schwach, das stimmt. Aber dennoch, das wozu sie aufrufen, sind Dinge, die stark sind. Es sind Dinge, die Sunna des Propheten entsprechen. Und was gibt es Besseres, als zwei Wochen vor Beginn von Ramadan noch einmal im Gebet zu stehen, noch einmal seinen Himmel zu erneuern, noch einmal seine Motivation zu erneuern. Und in dem Sinn sollen wir uns nicht auf dem Weg einer Reinigung und auf dem Weg der Annäherung zu Allah subhanahu wa ta'ala von Wegelagerern den Weg abschneiden lassen. Das ist das, was heute passiert. Dass die Welt ist voll von Wegelagerern, die uns diesen Weg abschneiden wollen. Manche mit guter Absicht, manche mit schlechter Absicht. Viele meinen es gut, dass sie Angst haben, dass Bid'ah entsteht, dass Angst haben, dass irgendwelche schlechten Dinge entstehen. Aber in Wirklichkeit, was soll schlecht daran sein? Was spricht dagegen? Wenn ich auf Nummer sicher gehen will, was mache ich? Bleibe ich die Nacht und schlafe die ganze Nacht durch und sitze vor dem Fernsehen, dann ist alles gut? Oder ist auf Nummer sicher zu gehen, diese Nacht sozusagen bewusst zu erleben, in dieser Nacht viel Dua zu machen und so weiter. Und diese Nacht ist nur ein Beispiel. Es gibt viele andere Gelegenheiten, die heutzutage ähnlich behandelt werden. Und wir sind in unserem Online-Unterricht an einem Kapitel, also am grundsätzlichen Kapitel, das heißt, mit dem wir schon begonnen haben, das Kapitel über die Absicht und die Reinheit in der Absicht und Aufrichtigkeit. Und wir haben über diese beiden Dinge gesprochen, wir haben über die Absicht gesprochen und wir haben über Ikhlas gesprochen und sind jetzt noch an einem Thema angelangt, das Imam Ghazali hier noch aufführt, nämlich der Abschnitt über Sidq. Und Sidq wird meistens mit Aufrichtigkeit übersetzt, mit Ehrlichkeit übersetzt. Von der Wurzel her, Sadaqa heißt die Wahrheit sprechen. Also Sadaqa heißt die Wahrheit sprechen. Und dementsprechend sagt man, Sidq ist einerseits ist aufrichtig sein, wahrhaftig sein. Wahrhaftig sein. Und wahrhaftig ist man einerseits, indem man die Wahrheit spricht, aber auch indem man in seinem inneren Zustand, in seinem Sein, in seinem Leben wahrhaftig ist. Und als Einstieg in die Thematik führt ein Hadith an, der Muttafaq alayh ist, das heißt, den Imam al-Bukhari und Imam Muslim gleichzeitig überliefern, in dem es heißt, haltet euch an Siddiq, haltet euch an Aufrichtigkeit. Denn Siddiq führt zu Güte, führt zu guten Taten. Und gute Taten führen zum Paradies. Und ein Mensch bleibt so lange im Zustand der Aufrichtigkeit und bemüht sich um Aufrichtigkeit, bis er bei Allah subhanahu wa ta'ala zu denen gehört, die aufrichtig sind, die Siddiq sind. Also es gibt Menschen, die werden bei Allah subhanahu wa ta'ala verzeichnet und registriert als Siddiqin. Als Menschen, die voll von Aufrichtigkeit sind. Und gleichzeitig gibt es Menschen, die bei Allah subhanahu wa ta'ala als Lügner geschrieben werden. Und der Prophet sagt, bemüht euch ständig und in jeder Situation um Aufrichtigkeit, sodass ihr in einen Zustand kommt, in dem ihr bei Allah subhanahu wa ta'ala als aufrichtig, als tatsächlich und von eurem Wesen her aufrichtig gilt. Und hütet euch vor der Lüge, weil die Lügen sammeln sich bis zu dem Zustand, wo ein Mensch bei Allah subhanahu wa ta'ala als Lügner, als Kadab geschrieben wird. Gut. Was uns auffällt, ist Folgendes. Es geht hier jetzt im Beginn dieses ganzen Buches, dieses Abschnitts, haben wir über Eigenschaften gesprochen, über innere Qualitäten, über Eigenschaften im Herzen, gute Eigenschaften und schlechte Eigenschaften, Gottvertrauen, Gottesliebe und diese ganzen Dinge. Okay? Und hier jetzt in diesem Abschnitt geht es um innere Qualitäten und innere Eigenschaften, die mit Taten verbunden sind. Wie? Absicht war das eine in diesem Abschnitt hier. Absicht. Absicht heißt, auf eine Tat zuzugehen, eine Tat sozusagen, also eine Tat zu beabsichtigen, das heißt, mit einer bestimmten Motivation zu entwickeln, eine Tat zu machen. Das war eines. Das zweite war Ikhlas. Ikhlas, haben wir gesagt, ist Reinheit. Ikhlas heißt, die Tat für ein gutes Ziel zu machen, aber das so weit zu reinigen, dass ich in meinem Herzen nichts anderes mehr habe als dieses hohe und gute Ziel. Die Unvermengtheit, das haben wir besprochen. Und jetzt kommt sozusagen noch eine Ergänzung, nämlich Aufrichtigkeit. Auch wieder eine Qualität, mit der wir handeln. Eine Qualität, mit der wir handeln. Eine innere Qualität, mit der wir uns einer Handlung nähern. Und wir haben im Islam zwei Dinge. Wir haben einerseits, wir haben das schon erwähnt, aber ich sage es noch einmal, wir haben einerseits die Menge. Wir haben bestimmte Dinge, die wir in bestimmten Mengen zu tun haben. Wir beten 3 Raka hier und 4 Raka hier und wir geben so und so viel Zakat und so weiter. Das sind Dinge, die sozusagen von ihrer Menge her bestimmt sind. Und prinzipiell auch, je mehr wir einen Guten machen, umso besser ist es für uns. Und je weniger wir einen Schlechten machen, umso besser ist es für uns. Aber gleichzeitig geht es um die innere Qualität, es geht um die innere Präsenz, mit der wir etwas tun. Und Aufrichtigkeit ist eine ganz besondere Qualität, von innerer Motivation. Und jetzt beginnt er das näher zu beschreiben und sagt, das Erste und das Wichtigste, der wichtigste Aspekt von Aufrichtigkeit ist die Aufrichtigkeit in der Sprache, die Aufrichtigkeit in dem, was wir sagen und was wir sprechen. Und das ist auch die vom Sprachlichen her, also wenn man auf Arabisch Sidq sagt, dann ist das Erste, was einem einfällt. Sadaqa heißt, er hat die Wahrheit gesprochen. Wenn wir Koran lesen, sagen wir am Ende Sadaqa Allahul Azim, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Wahrheit gesprochen und so weiter. Also er sagt, das Erste ist die Sidq, also Aufrichtigkeit in der Sprache. Und jeder Mensch hat die unbedingte Pflicht, seine eigenen Wörter genau zu kontrollieren und genau zu sein und darauf zu achten, was man spricht und was man sagt. Und nichts anderes zu sprechen außer Wahrheit. Und er sagt, das ist die wichtigste Art von Aufrichtigkeit und gleichzeitig auch der Schlüssel für jede Art von anderer Aufrichtigkeit. Und wir sehen, wie wichtig diese Eigenschaft ist, wenn wir daran denken, dass diese Eigenschaft für jeden Menschen, egal welche Religion er hat, im Prinzip wichtig ist. Und kein Mensch will als Lügner bezeichnet werden. Und jeder Mensch, wenn man sagt, egal wie unreligiös der ist, wenn man sagt, du bist ein Lügner, dann akzeptiert er das nicht für sich. Und jeder Mensch von seiner Natur her verabscheut in irgendeiner Weise Lügen. Aber auch der Mensch gewöhnt sich dran. Also auch an Lügen kann man sich gewöhnen. Und wenn ein Mensch ständig, also diese ständigen kleinen Lügen führen dazu, dass sich der Charakter des Menschen ändert, bis er irgendwann einmal Lügen für gering hält. Und das ist eben, was der Prophet dann beschreibt, dass irgendwann der Mensch bei Allah subhanahu wa ta'ala als Lügner oder als aufrichtig beschrieben wird oder gilt. Und dann sagt er, und achte auch in deiner Sprache, also nicht nur auf offenkundige Lügen, sondern achte auch auf zweideutige Dinge. Ma'arid. Also dass man Dinge zweideutig ausdrückt, dass man im Prinzip etwas sagt, was dem anderen etwas Falsches vermittelt, okay? Obwohl man explizit nicht gelogen hat. Wie nennt man das auf Deutsch? Also versteckte Lügen, oder wie? Sehr, sehr oft. Nein, Notlüge ist was anderes. Versteckte, verborgene Lügen. Also man sagt, in der Hadith-Wissenschaft ist es was? Tadlis. Ja. Obwohl es in der Hadith-Wissenschaft gibt es unterschiedliche Arten davon, aber egal. Aber Tadlis, etwas, man suggeriert etwas, was nicht richtig ist. Okay? Ohne dabei selbst gelogen zu haben. Okay? Und er sagt, hüte dich auch davor, weil das sozusagen, das ist etwas, was man nur, also er sagt, das ist etwas, was man nur in Notsituationen macht, was man nur macht, wenn es Notwendigkeiten dafür gibt, die über den persönlichen Nutzen hinausgehen. Dann sagt er, das Zweite ist die Aufrichtigkeit in der Absicht und im Willen. Und das ist eine Form von Ikhlas. Eine Form von Reinheit in der Absicht. Jetzt können wir fragen, okay, warum, wenn er sagt, okay, er spricht jetzt über Sidq, über Aufrichtigkeit und sagt, das ist gleichzeitig, hat es etwas zu tun mit der reinen Absicht, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Warum sind diese Begriffe nicht klar getrennt voneinander? Die Wirklichkeit davon ist, dass es eigentlich im Prinzip Aspekte des Gleichen sind. Also eine aufrichtige Absicht, also gute Absicht und Aufrichtigkeit und Reinheit in der Absicht sind im Prinzip sind unterschiedliche Ausprägungen, unterschiedliche Aspekte einer Kraft im Inneren des Menschen. Nämlich sich voll und ganz auf was Hohes und auf was Richtiges hin auszurichten. Und nicht nur das, sondern wenn wir die ganzen guten Eigenschaften ansehen, die wir in diesem Buch jetzt behandelt haben, Gottesliebe, Dankbarkeit, Aufrichtigkeit, was gibt es noch, Gottesfurcht und so weiter, dann sehen wir, dass letzten Endes all diese Dinge, über die wir sprechen, sind letzten Endes nur Ausprägungen, sind Blüten eines Baums. Und dieser Baum heißt Tauhid. Letzten Endes ist es geht hier bei dem Ganzen, es geht um Tauhid, es geht um den Glauben an die Einheit Gottes. Weil wenn die Einheit Gottes, wenn das Wissen um die Einheit Allah subhanahu wa ta'ala wirklich unser Herz durchdrungen hat, dann kann man doch nichts anderes machen, als ihn zu lieben. Wenn das Wissen um die Einheit Allahs unser Herz durchdrungen hat, unsere Seele durchdrungen hat, dann kann man doch nichts anderes machen, als dankbar zu sein. Wenn das Wissen um die Einheit Allahs uns durchdrungen hat, dann kann man doch nichts anderes machen, als demütig zu sein. Richtig? Und deshalb dreht sich das ganze Thema um Tauhid. Und das Interessante heute ist, dass die Menschen, die am meisten über Tauhid reden und am meisten vor Schirk warnen, genau diese Wissenschaften ablehnen. Und Und umgekehrt, wenn wir die ganzen negativen Eigenschaften ansehen, über die Imam Ghazali in dem anderen Buch, was wir zu Beginn behandelt haben, spricht, über Neid und Lüsternheit und Gier und Augendienerei und Arroganz und so weiter. Was sehen wir drinnen? Das sind alles Blüten und Blätter und Äste des ein und desselben Baumes. Und was ist dieser Baum? Schirk wäre ein bisschen zu viel gesagt, aber einfach die mangelnde Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala, das mangelnde Bewusstsein über Tawhid. Wenn das nicht wach in mir ist, das Bewusstsein, dass Allah subhanahu wa ta'ala der ist, der nützt und der schadet und so weiter, dann versuche ich die Menschen zu beeindrucken. Wenn ich in meinem Inneren kein wirkliches Bewusstsein darüber habe, über die Größe Allahs und über die Macht Allahs, dann halte ich mich selbst für groß und für toll. Wenn ich kein wirkliches Bewusstsein über seine Einheit habe, dann lasse ich meinen Gelüsten freien Lauf und mache, was ich will und so weiter. Richtig? Also letzten Endes geht es in dem ganzen Thema, es geht um Tawhid. Das ist das Thema. Ich könnte sagen, das Ganze ist nichts anderes als ein Tafsir von Kul Huwallahu Ahad. Oder das Ganze ist ein Tafsir von Alhamdulillah Rabbil Alamin. Genau. So, jetzt zurück. Wir sprechen über Aufrichtigkeit. Wir haben gesagt, der erste wichtigste Aspekt ist die Aufrichtigkeit in der Sprache, im Sprechen, in den Worten, die ich spreche. Weil eben Worte so wichtig sind und weil das, was den Menschen definiert, sind Worte und Sprache, die Fähigkeit zu sprechen. Und darum ist so wichtig, was wir sprechen. Zweiter Aspekt ist eben, was ich schon gesagt habe, die Aufrichtigkeit in der Absicht und im Willen. Okay? Und das sagt, das ist ein Aspekt von Ikhlas, von Reinheit, von reiner Motivation. Und das hat mich zu einem Exkurs gebracht, dass ich über die Verbindung zwischen all diesen Eigenschaften spreche. Und der dritte Aspekt ist die Aufrichtigkeit im inneren Entschluss, im Asm. Das heißt, ich entschließe mich zu etwas. Ich sage, ich werde mich ändern, zum Beispiel. Okay? So, und jetzt ist die Frage, wie aufrichtig ist dieser Wunsch? Wie aufrichtig ist dieser Entschluss, einerseits? Man sagt, dass in der Aufrichtigkeit im Entschluss und zweitens in der Aufrichtigkeit auch diesen Entschluss letzten Endes dann durchzuführen, dem Entschluss treu zu bleiben. Also, banales Beispiel, ein Raucher, ich spreche aus eigener Erfahrung von früher, der wacht auf und die Lungen tun ihm weh, weil er zu viel geraucht hat, und dann hat er einen ehrlichen Entschluss, okay, und jetzt werde ich aufhören, okay? So, und dann ist die Frage, okay, aber wie lange bleibt er dabei? Ja? Und beides ist wichtig. Einerseits im Moment des Entschlusses aufrichtig zu sein, aber dann auch in der Erfüllung des Entschlusses aufrichtig zu bleiben. Und das ist das, was uns extrem schwer fällt, uns allen. Aber es ist eine Eigenschaft, die wir brauchen. Also hier geht es um Aufrichtigkeit im Entschluss und Aufrichtigkeit Aufrichtigkeit darin, die Entschlüsse auch umzusetzen. Genau. Das nächste ist die Aufrichtigkeit in unseren Handlungen. Und Aufrichtigkeit in den Handlungen bedeutet, nach Imam Ghazali, dass unser Äußeres und unser Inneres gleich sind. Das heißt, dass mein äußerer Zustand und mein innerer Zustand gleich werden und beide aber gut sind. Nicht, dass ich versuche, meinen äußeren Zustand an meinen schlechten inneren Zustand anzupassen. So, ich muss mich jetzt mal ausdrücken, ich muss mich jetzt mal ausleben und ich weiß, dass es, sondern dass man versucht, dass man ein Äußeres, dass man im äußeren Leben gut lebt, aber gleichzeitig auch seinen inneren Zustand dem anpasst. Und das ist die große Herausforderung und das Schöne an diesem Weg. Und genau. Das Sunnah des Propheten zu folgen, zum Beispiel, heißt auch zu versuchen, sein Inneres dem Propheten gleich zu machen. Nicht nur, aber auch. Irgendwelche
Frage.
Wofür?
Vom Äußeren.
Das Äußere ist, dass du im Gebet stehst und sagst Allahu Akbar. Und das Innere ist, dass du innerlich spürst, dass Allah wirklich groß ist. Das Äußere ist, dass du zum Beispiel anständig bist. Ein anständiger Mensch. Richtig? Das Innere ist, dass auch dein Inneres anständig wird. Ist es verständlich? Das Äußere ist, dass wir als Muslime uns normalerweise nicht berauschen. Das Innere ist, dass wir uns auch innerlich nicht berauschen lassen. Und so weiter. Gut. Dann das Nächste, wie gesagt, all das sind Dinge, die man nicht hundertprozentig voneinander trennen kann. All die haben miteinander zu tun. Er spricht sozusagen von verschiedenen Aspekten ein und desselben Prinzips, nämlich Aufrichtigkeit. Er sagt, das Nächste ist Aufrichtigkeit in den Makamat, in den Stufen der Religion. Wie zum Beispiel Gottesfurcht, wie zum Beispiel Hoffnung auf ihn, wie zum Beispiel Askese, wie zum Beispiel Zufriedenheit, wie zum Beispiel Liebe, wie zum Beispiel Gottvertrauen. Ja? Und all diese Dinge, all diese Gefühle, auch die brauchen Aufrichtigkeit. Das heißt, es kann sein, dass ich ein Gefühl habe, zum Beispiel von Gottes Liebe. Aber wir müssen uns fragen, wenn wir das spüren, ist es aufrichtig? Ist Aufrichtigkeit drinnen? Ist es tragfähig? Ist es wirklich ehrlich? Ist das klar? Womit sind diese Gefühle vermischt? Wie viel Raum gebe ich denen? Mit wie viel guten Absichten sind diese Dinge verbunden? Also man könnte sagen, Aufrichtigkeit und Siddiq ist etwas, was als zusätzliche Qualität zu den Stufen, die Imam Ghazali beschreibt, dazukommt und diese Dinge klar und rein macht und diesen Dingen einen Raum gibt, dass sie wirklich zum Vorschein kommen, dass sie ehrlich sind. Also zum Beispiel das Beispiel, jemand steht im Gebet und empfindet Gottesfurcht. Schön, gut. Aber jetzt die Frage, wie aufrichtig ist es? Der Mensch, der schafft dann sofort danach wieder etwas zu machen, von dem er weiß, dass er es nicht machen darf und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm das verbietet, der weiß, dass ihm etwas gefehlt hat, auch wenn das Gefühl in dem Moment ehrlich war, aber es fehlt Aufrichtigkeit. Und wir sollen bitten drum, wir sollen bitten um Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit ist etwas, ist ein Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala, das kommt und das bestimmte Gründe hat. Dua zu machen, um die Ernsthaftigkeit dieser Dinge zu wissen, sich zu erinnern und mit aufrichtigen Menschen zusammen zu sein. Und der Befehl, über den wir schon oft gesprochen haben, Wakunu ma'asadikin, und seid mit den Aufrichtigen. Also hier im Koran, dieser Vers, und seid mit den Aufrichtigen, ist diese Eigenschaft hier. Menschen, die wirklich voll sind mit Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Menschen nützen uns. Das sind die Menschen, die etwas verändern in uns. Das sind die Menschen, die uns transformieren. Das sind die goldenen Momente im Leben. Mit diesen Menschen zusammen zu sein, ist das, was unser Leben verändert. Wir sind gewohnt an eine sehr, sehr flache Hierarchie, in unserer Vorstellung von religiösen Stufen. Ja, so, das sind die Brüder, das sind die Schwestern und der weiß ein bisschen was und der betet vielleicht ein bisschen mehr und damit hat sich's dann. Ja. Aber überlegt einmal, was bedeutet es, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, La inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Wahrlich, oder ist es nicht so, wahrlich, die Awliya von Allah, also ich übersetze es Wort für Wort und es ist nicht ganz schön deutsch, aber keine Angst wird sie überkommen und sie werden nicht traurig sein. Überlegt einmal diesen Vers, überlegt einmal den Zusammenhang. Im ganzen Koran, vom ersten bis zur letzten Seite, wird ständig immer wieder darauf hingewiesen, wie schrecklich Yawm al-Qiyamah sein wird. Die Angst vor Yom Kiyama ist etwas, was zum Glauben dazugehört. Wir werden ununterbrochen im Koran daran erinnert, denkt an diesen Tag. Denkt an die Schrecknisse dieses Tages. Denkt, was mit den Planeten sein wird, was mit den Meeren sein wird, was mit den Menschen sein wird, was mit den Ordnungen sein wird, was mit der Erde sein wird und so weiter. Schreckliche Dinge. So, und jetzt spricht Allah über eine Gruppe von Menschen. Eine Gruppe von Menschen, die keine Angst haben werden. Ist das nicht Ajib? Im ganzen Koran werden wir ständig gewarnt davor, dass wir Angst haben sollen davor. Und jetzt sagt er, es gibt eine Gruppe von Menschen, die keine Angst haben werden. Und die heißen Aulia. Das heißt, es gibt eine Gruppe, die eine völlig andere Qualität haben. Mit denen irgendwas völlig anders ist. Was wir als Muslime nicht machen und nicht machen sollen, ist, auf bestimmte Menschen zu zeigen und sagen, die sind von Aulia und mein Scheich ist von Aulia und dein Scheich ist nicht von Aulia und so weiter. Das ist ein Fehler, das ist eine schlechte Eigenschaft. Aber wir sollen wissen, diese Menschen gibt es. Und wir haben allen Grund, nach diesen Menschen zu suchen. Und wir müssen wissen, dass diese Menschen groß sind bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah jemanden liebt, dann ruft der Jibril im Himmel und sagt, ja Jibril, ich liebe den und den, so liebe ihn. Und Jibril ruft im Himmel zu den Engeln und sagt, Allah liebt den und den, so liebt ihn. Und die Engel rufen auf der Erde und sagen, Allah liebt den und den, so liebt ihn. Und dann wird ihm Akzeptanz auf der Erde geschenkt. Das sind Dinge, die groß sind. Das sind Dinge, die Zustände von Menschen haben ein enormes Spektrum. Es ist nicht so, dass man sagt, ja okay, der Bruder weiß ein bisschen was und der Bruder ist ganz fromm. Sondern es gibt große Unterschiede. Und die Unterschiede zwischen den Menschen, die Allah, und auch zwischen den Gläubigen, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran uns vorzeigt, sind viele. Es gibt Mutawakilin, es gibt Muttaqin, es gibt Sadiqin, es gibt Aulia und so weiter und so weiter. Abgesehen von den Propheten und so weiter und von den Engeln. Aber allein diese Stufen zwischen den Menschen sind viele. Und wir sagen zwar, okay, im Prinzip ist jeder Gläubige und ist jeder Mensch mal gleich und dann ist jeder Gläubige gleich und so weiter und es ist unsere Familie und wir achten jeden und so und wir respektieren Menschen aufgrund der Tatsache, dass sie Menschen sind und wir respektieren jeden Gläubigen aufgrund der Tatsache, dass er zu dieser Familie des Glaubens gehört. Das ist keine Sache von Respekt und Respektlosigkeit. Aber wir müssen wissen, dass die Stufen, die Allah subhanahu wa ta'ala für die Menschen etabliert hat, unter den Gläubigen etabliert hat, extrem groß sind. Und mit Menschen zu sein, die einen Rang bei Allah subhanahu wa ta'ala haben, ist etwas, was tatsächlich etwas verändern kann, was tatsächlich uns transformieren kann. Darum ist es so wichtig, um diese Dinge, um diesen Stufen näher zu kommen, über die wir hier theoretisch sprechen, ist es wichtig, nach Menschen zu suchen, die diese Stufen in irgendeiner Weise, von denen wir glauben, dass sie diese Stufen in irgendeiner Weise leben. Wir können es über niemanden sagen, wir dürfen über niemanden sagen, das ist ein Wali. Mit Gewissheit. Wir können sagen, ich glaube, er ist ein Wali, das ist okay. Aber wir dürfen über niemanden sagen, so, ich weiß, das ist ein Mensch von Ikhlas oder ich weiß, das ist nicht unsere Aufgabe, über jemanden zu urteilen. Aber wir können sagen, wenn ein Mensch äußere Bedingungen erfüllt und wenn sich die Menschen, sozusagen die Herzen bei ihm sozusagen zusammenfinden, im Glauben daran, dass er eine besondere Stufe bei Allah hat, dann haben wir allen Grund, diese Stufe ernst zu nehmen, diesen Menschen ernst zu nehmen. Aber wir dürfen nicht im absoluten Sinn urteilen und sagen, der ist ein Wali, der ist kein Wali. Das dürfen wir nicht. Gut. Aber also all das war jetzt sozusagen ein Kommentar oder eine Fußnote zu dem, und seid mit den aufrichtigen Menschen, Makunu Ma Sadiqin, mit den Menschen, die diese Eigenschaft verwirklicht haben. Und genau das andere ist eben Dua zu machen. Ja, Allah, schenk uns dieses, schenk uns etwas von dem. Wir sind unfähig, wir können nicht einmal unser Herz können wir verändern. Aber er kann es. Ich habe einen meiner Lehrer gefragt, wie kann das sein, dass ein Mensch, der keinen Ikhlas und keinen Sidq hat, der keine Aufrichtigkeit in sich hat, um Aufrichtigkeit bittet und gleichzeitig weiß, dass seine Bitte nicht aufrichtig ist? Die Katze beißt sich doch in den Schwanz, oder? Jemand hat selbst keine Aufrichtigkeit, bittet um Aufrichtigkeit und in der Bitte selbst ist er nicht aufrichtig. Wie soll das gehen? Und seine Antwort war, an der Tür zu bleiben. Bleib an der Tür und bitte, dass die Tür aufgeht. Bleib an der Tür. Bemühe dich weiterhin. Mach Dua und irgendwann wird alles Subhanallah öffnen. Genau. Und dann sagt noch Imam Ghazali, sagt, wisse, dass die wenigsten Menschen wirklich diese Art von Aufrichtigkeit erreichen. Okay? Die wenigsten Menschen erreichen tatsächlich eine Stufe, in der sie tatsächlich, wo man von Aufrichtigkeit sprechen kann. Diese Dinge sind selten, sagt er. Diese Dinge sind selten und werden sehr, sehr selten erreicht. Okay? Aber wir sollen sie kennen. Was er uns hergibt, ist eine Landkarte. Eine Landkarte von Zuständen, von guten und schlechten Zuständen, die wir kennen sollen. Und auch wenn wir sagen, okay, in der Schule, wir sehen Weltkarten und wir lernen über die Geografie von Asien und weiß Gott was, wahrscheinlich kommen wir nie dorthin. Aber trotzdem ist es gut, die Weltkarte zu kennen. Und ohne Landkarte zu sein, ist schwierig, weil man überhaupt keine Orientierung hat. Und wir sollen Orientierung haben in den großen und kleinen Dingen und auch in den nahen und fernen Dingen. Die Orientierung in den nahen Dingen ist wichtiger. Also Menschen wie ich haben mehr zu tun mit der Orientierung in den Kräften von Faulheit und von Nachlässigkeit und von Raffler und von Ignoranz und so weiter, als mit Zuständen von Sitg und so weiter. Also auch wenn die weit entfernt sind, wir haben vielleicht wenig praktisch damit zu tun, aber wir sollen sie kennen, um Sehnsucht nach diesem Weg zu bekommen, um Sehnsucht nach Allah Subhanahu zu bekommen, auch um zu wissen, was mit uns los ist, um zu wissen, was uns fehlt. Und wie gesagt, um gleichzeitig zu wissen, es gibt Menschen, die in diesen Zuständen leben und wir sollen sie suchen, genau. Und dann das nächste Kapitel, das wir heute nicht beginnen werden, nur ganz kurz einleiten, ist das Kapitel von Muhasaba und Muraqaba. Und Muhasaba und Muraqaba heißt Selbstkontrolle und Selbstabrechnung. Das heißt, er beginnt jetzt mit einem neuen Kapitel und auch mit einem völlig, eigentlich einem neuen Thema, und zwar Handlungen. Wie bringen wir uns dazu, endlich aufzustehen und was Gutes zu tun? Er vergleicht das ganze Leben mit einem Handelsplatz. Und unser Umgang mit unseren Nefs vergleicht er mit dem Umgang eines Händlers. Und dieser Geschäftspartner ist unberechenbar, ist nachlässig und so weiter. Das sind unsere Nefs. Aber gleichzeitig brauchen wir ihn. Stell dir vor, man hat einen hochintelligenten Menschen, einen guten Geschäftsmann, der ein Restaurant eröffnen will. Er braucht einen Koch. Der Koch kann vielleicht irgendwie schwierig sein im Umgang mit ihm und so weiter. Aber er muss einen Vertrag mit ihm eingehen, um das Geschäft eröffnen zu können. Und er sagt, also was jetzt kommt, ist, dass sozusagen der Akel, der Verstand, den wir haben, ist sozusagen der Geschäftsmann. Und wir müssen wissen, dass unsere Lebenszeit ist das Kapital, das wir haben. Und diese Lebenszeit muss verwendet werden, damit am Ende Gewinn rauskommt und kein Verlust rauskommt. Und wir brauchen einen Partner, und das sind unsere Nefs. Und mit diesen Nefs müssen wir umgehen und müssen wir konkrete Geschäftsprojekte beginnen. Und das Geschäftsprojekt, von dem wir beginnen müssen, ist, unsere Zeit gut zu verwenden. Und es ist sehr interessant, dass er jetzt mit diesem Kapitel beginnt. Warum? Weil er hat jetzt über Aufrichtigkeit gesprochen. Und jetzt beginnt er mit eigentlichem Handeln. Warum? Weil Handeln ist die Frucht von Aufrichtigkeit. Tatsächlich zu handeln ist die Frucht von Aufrichtigkeit. Und es ist gleichzeitig das, was uns am schwersten fällt. Es ist das, was uns am schwersten fällt, aufzustehen und was zu tun, aufzustehen und zu beten, aufzustehen und unseren Gewohnheiten entgegenzuhandeln und so weiter. Und was jetzt im Folgenden kommen wird, ist eigentlich eine konkrete Anleitung, wie wir unser Selbst managen können, wie wir unsere Nefs managen können, wie wir mit unserer, wie wir unsere eigene Faulheit sozusagen irgendwie so weit kontrollieren können, dass irgendwie am Ende was Sinnvolles dabei rauskommt. Genau, und das inshallah wird beim nächsten Mal beschäftigen wir uns damit im Detail. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Aufrichtigkeit gibt, dass er uns eine gute Absicht gibt, dass er unsere Absichten reinigt von allem, was ihn unzufrieden macht und von allen niedrigen Motivationen reinigt, inshallah. Und dass wir uns ausrichten, vor allem jetzt, kurz vor Ramadan, dass wir uns ausrichten auf ihn. Ja, Allah, schenk uns das. Wir bitten dich, Herr Allah subhanahu wa ta'ala, wir bitten dich, dass du unsere Augen reinigst, dass du unseren Blick reinigst, dass du unsere Herzen klar machst, dass du uns befreist von aller Trunkenheit, dass du uns befreist von aller Blindheit, dass du uns befreist von allem Schmutz, der uns die Sicht versperrt. Wir bitten dich, dass du uns die Ziele klar sehen lässt, dass du uns das hohe Ziel deiner Liebe klar sehen lässt und dass du in uns den Wunsch verstärkst, dir näher zu kommen, dass du uns einen klaren Weg aufzeigst, dass du uns fernhältst von all denen, die uns diesen Weg versperren wollen, dass du uns hilfst, uns gegen uns selbst zu wehren, unsere eigenen schlechten Impulse zu kontrollieren, unsere eigenen guten Impulse inshallah zu verstärken. Wir bitten dich, dass du uns diese 2 Wochen vor Ramadan noch in bester Weise leben lässt und dass du uns einen guten Start in den Ramadan schenkst. Dass du der ganzen Umma einen guten Start in den Ramadan schenkst und dass du uns die Folgen dieses Ramadans und die Folgen dieser Ausrichtung auf dich in den Zuständen der Umma im Osten und im Westen, im Süden und im Norden sehen lässt. Dass du uns die Auswirkungen dessen sehen lässt im Zustand jedes Einzelnen dieser Umma, vor allem in denen, die leiden, vor allem in denen, die in schwierigen Situationen sind, vor allem in denen, die unter Krieg leben müssen, vor allem die im Elend leben müssen. Zeig uns die Früchte dessen, zeig uns die Früchte von kommenden Ramadan in der Verbesserung des Zustands dieser Umma, ja Allah. Zeig uns die Früchte dieses Ramadans in der Verbesserung unseres Zustandes und in der Abwendung von Sünden, in unserer Abwendung von Sünden und in unserer Zuwendung zu dir, ja Allah. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Das nimm mal fertig, ja.
الصبح بدا من طلعته والليل بدا من مكرته الصبح بدا من طلعته والليل بدا من مفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته بشرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته فمحمدنا